Das war die beste basketballerische Entscheidung, die ich je getroffen habe, obwohl meine individuelle Rolle vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist dadurch. Es ist einfach schwer, gerade als Deutscher 1-2er in der Bundesliga Fuß zu fassen. Was ist unsere größte Stärke? Es ist hundertprozentig, dass ich mit Freunden von mir Profisport machen darf. Und wenn man das sagen kann, glaube ich, hat man was ganz, ganz Besonderes geschaffen.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro-A-Podcast.
Knapp eine Woche ist es noch hin, dann ist Weihnachten. Deswegen direkt mal eine ganz, ganz schlechte Nachricht zu Beginn. Macht man eigentlich nicht in einem Podcast, aber wir sagen, das ist tatsächlich die letzte Folge in diesem Jahr. Folge 5 wird die letzte sein im Jahr 2022. Aber versprochen, wir kommen Anfang des Jahres zurück mit einem sehr, sehr hochkarätigen Gast. Verraten wir wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts noch, wer das sein wird. Aber das wird schon mal sehr, sehr gut. Können wir schon mal drauf teasen.
War die schlechte Nachricht jetzt, dass wir Pause machen oder dass wir zurückkommen?
Das kann jeder selbst entscheiden tatsächlich. Nein, wir freuen uns natürlich, hier zu sein. Wir haben heute auch einen sehr, sehr spannenden Gast, nämlich Till Joscha Jönke. Mit dem werden wir gleich ein bisschen quatschen über die aktuelle Situation in Tübingen. Lass uns vorher aber nochmal über die Liga sprechen. Und ganz wichtig, wollten wir auch machen, wir wollten so eine Art Kopfgeld aussetzen für Pro-A-Memes. Vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen auf Instagram, aber schaut mal vorbei. Pro-A-Memes macht sehr, sehr lustigen Content da. Sehr viele lustige Dinger aus der Pro-A. Wir wissen aber nicht, wer das ist. Das würden wir gerne wissen.
Ja, sehr gerne sogar. Aber er lässt sich da überhaupt nicht aus der Reserve locken.
Ja, interessant ist, da wird auch immer viel in der Mehrzahl gesprochen und dass sich das nicht erlaubt werden kann. Also es könnten durchaus auch mehrere Personen sein.
Ja, wir wollen es auf jeden Fall wissen. Wenn ihr es wisst, dann gerne Nachricht schicken an nachricht@erstklassig-zweitklassig.de. Es gibt ja den offiziellen Meme-Monday. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann da gerne auch mal vorbeischauen und da nochmal ein Like da lassen. Würden wir uns sehr drüber freuen. Da hauen wir auch so ein bisschen Content raus. Der ist auch sehr lustig. Thorsten, machst du sehr gut. Aber Pro-A-Memes ist nochmal eine Spur oben drüber, würde ich sagen.
Okay, Challenge accepted.
Ein Meme davon passt vielleicht ganz gut, weil seitdem wir die letzte Folge gemacht haben, ist was passiert in der Pro A. Es wurden einfach direkt mal zwei Trainer rausgeworfen. Einmal in Nürnberg, Vitautas Bujas, und bei Jena, Dominik Reinbuth. Was ist denn da los?
Ja, zwei Trainer weg. Es ist ja im Sportbusiness irgendwie so ein Automatismus. Es läuft nicht so richtig gut. Und dann ist das Erste, was man machen kann und eigentlich auch die effektivste Stellschraube, so mit Blick von außen erstmal, man ersetzt den Trainer. Gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass sowas kurzfristig einen Effekt haben kann und tatsächlich auch erfolgreich sein kann. Also gerade wenn es beispielsweise darum geht, ein Team im Abstiegskampf nochmal wach zu rütteln, die Teamzusammensetzung noch mal ein bisschen neu zu durchmischen etc., dass aber langfristig eigentlich durch sowas kaum Effekte erzielt werden und dass man langfristig wenig davon hat. Ich fand total überraschend, dass es zwei Teams getroffen hat, die im Tabellenmittelfeld stehen, also wo man jetzt bei beiden nicht sagen kann, die sind in akuter Abstiegsgefahr, oder auch bei beiden Teams, Jena vielleicht noch ein bisschen mehr als Nürnberg, aber auch bei beiden Teams jetzt nicht, dass man sagen könnte, die wollten von Anfang an nur vorne wegmarschieren und sehen da ihre Fälle massiv gefährdet. Also das fand ich sehr interessant, dass da zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld zu so einem Mittel so früh in der Saison greifen.
Ja, das fand ich auch bemerkenswert, weil, also klar, Jena hat sicherlich das Ziel Heimrecht Playoffs und da lief es jetzt zuletzt nicht so gut, sind bis auf Platz 8 abgerutscht, hatten aber auch viele Verletzte. Und also ich fand, beide Nachrichten kamen so ein bisschen aus dem Nichts, und dadurch, dass die Lösung ja dann war, einfach den Co-Trainer zu befördern, vielleicht gab es einfach zwischen, ohne dass ich da jetzt mehr weiß, aber zwischen dem Management und dem Trainer irgendwelche Differenzen, die sich nicht mehr ausräumen ließen, und dann hat man sich halt irgendwie getrennt, aber das war jetzt nicht vorhersehbar.
Ja, war ja in Nürnberg ein Thema, da haben sie ja gesagt, okay, diese Ausrichtung passt nicht mehr zueinander, diese Vorstellung davon. Bei Jena fand ich es ja ganz lustig, da stand irgendwie drin, ja, wir wissen um die Situation, wir wissen, dass wir viele Verletzte haben, das ist ziemlich scheiße, um es mal so zu sagen, und wir machen es trotzdem.
Ja.
Also muss ja irgendwas mehr dahinter stecken eigentlich.
Ja, und insbesondere mit den drei Langzeitverletzten, also Alex Herrera fehlt, Storm Murphy fehlt, Shaq Hines fehlt, also das ist schon auch Firepower. Und ich habe für mich auch das Gefühl, ich würde da gerne Spieler mehr in der Verantwortung sehen. Also vielleicht schlägt da auch so ein bisschen mein Trainerherz mit, aber letzten Endes bin ich auch großer Fan von Kontinuität, und in einer Fußball-Doku, Trainer, glaube ich, war das, habe ich mal einen sehr schönen Satz gehört. Was hat er denn falsch gemacht? Warum hat er denn von heute auf morgen quasi auf einmal, nur weil es ein paar Niederlagen am Stück gab, keine gute Arbeit mehr geleistet? Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil zum Beispiel Dominik Reinbold ist ja vor der Saison erst verlängert worden. Das heißt, es gab ja offensichtlich ein gemeinsames Commitment, wo wollen wir hin? Bei Vitas, jetzt bräuchten
wir
Vitautas Bujas, dankeschön. Ja. Jetzt bräuchten wir den Letten-Experten Henki, viele Grüße an der Stelle.
Wo ist der eigentlich? Der Junge hat einmal mitgemacht hier, seitdem sie abgetaucht.
Er ruht sich auf den Lorbeeren aus, ja, oder was? Ja. auf seinen tollen auf seinen Fakten.
Aber er hat eine Kategorie reingebracht,
muss man lassen. Ja, das ist richtig und ich hoffe, er ist bald mal wieder dabei.
Das wäre sehr schön. Genau, und auch bei dem war es ja so, der hat ja auch nicht das Team einfach inmitten der Saison übernommen und man hat gesagt, okay, es passt vielleicht doch nicht so ganz, sondern es gab ja das gemeinsame Commitment, wir gehen zusammen in die Saison. Und da finde ich es dann immer. Es ist natürlich leichter, weil gerade wenn irgendwie der Kader nicht so ganz passt, in Leverkusen hat man ja eine ähnliche Situation, dass zu den Verletzten eben auch noch die Importspieler nicht so richtig einschlagen und man kann halt nicht drei Spieler auf einmal entlassen und muss an irgendeiner Schraube oder hat vielleicht das Gefühl, man muss an irgendeiner Schraube drehen. Von daher trifft es dann meistens als erstes den Trainer, auch wenn das vielleicht gar nicht immer das vielversprechendste Mittel ist.
Ja, also wie gesagt, ich fand es auch überraschend, jetzt Derek Taylor hat sein erstes Spiel gewonnen mit 6 gegen Paderborn, 76-70 glaube ich und Jena, das ist ja erst nach dem letzten Spiel passiert, da muss man dann mal gucken, inwieweit das Früchte trägt oder was man sich dann davon erhofft. Aber du hast gerade auch Leverkusen angesprochen, da hat man ja immer so, haben wir auch die letzten Ausgaben gesagt, ja, die werden irgendwann kommen, aber jetzt haben die mit fast 40, mit fast 40 Punkten in Dresden verloren, die Verletztenmisere reißt nicht ab, es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die Importspieler auch nicht den Erwartungen gerecht werden. Der Aufbauspieler Bishop hat 0 Punkte in Dresden gemacht, das ist natürlich wirklich verheerend eigentlich. Glaubt ihr, dass da vielleicht auch ein Standort ist, der den Trainer, wo Hansi Knall ist natürlich eine Institution in Leverkusen, ob der da auch zur Disposition steht oder ob man das einfach versucht, die Saison irgendwie über die Bühne noch zu bringen und dann nächstes Jahr nochmal neu anzugreifen?
Also ich denke, Hansi Knall ist das Gesicht von Leverkusen aktuell. Ja. Nichtsdestotrotz ist auch da irgendwann wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, wo man sich das gar nicht mehr länger erlauben kann, wenn der öffentliche Druck zu groß wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Vereine in solchen Zeiten mal sagen würden, wir glauben an dich und wir gehen weiter mit dir und wir gehen dann im Zweifel auch weiter mit dir in eine Liga tiefer, falls das je so kommen sollte, weil wir glauben, dass dein Weg der richtige ist und weil wir glauben, dass du gute Arbeit machst. Ich persönlich, mir fehlt gerade ein bisschen der Glaube, wo die Besserung herkommen soll. Also es sagen immer alle, es ist für jeden überraschend, wie schlecht Leverkusen dasteht und wie schlecht die auch performen. Die sind jetzt gerade wieder in Dresden unter die Räder gekommen. Ich glaube 96-59 oder sowas. Also wahnsinnig schlecht performt. Und das wird halt auch nicht nur deswegen besser, weil Heinzmann zurückkommt. Und auch die Imports werden da nicht auf einmal von heute auf morgen besser. Von daher, mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, was Hansi Gnad jetzt noch aus dem Hut zaubern will, damit vielleicht doch der allseits beliebte Turnaround geschafft werden kann.
Ja, es ist also ein Problem, scheint da irgendwie auch zu sein. Die haben, glaube ich, 2 Siege und da haben sie im ersten Viertel haben gut angefangen. Und das ist aber wohl nicht die Regel. Die fangen meistens sehr schlecht an und kommen aus diesem Loch einfach nicht mehr raus. Die buddeln sich relativ früh im Spiel immer ein Loch und kommen dann da nicht mehr raus. Also es scheint auch mental schwierig zu sein. Aber klar, wenn du so eine Saison bisher spielst, dann ist es auch nicht einfach, mit Selbstvertrauen aufs Feld zu gehen und wir drehen das Ding jetzt. Bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, wer den Turnaround so ein bisschen geschafft hat, ist Trier, ne? Also plötzlich legen die los, haben wir neulich drüber gesprochen im letzten Podcast. Okay, sie haben endlich mal gewonnen, muss man ja fast schon sagen. Und jetzt haben die plötzlich so ein Offensivfeuerwerk.
Wow.
Also
wow.
Ballern dir da die Bude ein, halten dich relativ klein eigentlich und holen das Ding nach Hause.
Ja, also 64 Punkte haben sie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gegen Münster gemacht, haben 19 Punkte Rückstand gedreht. Münster ist auch eine Mannschaft, die haben jetzt 5-mal in Folge verloren, haben mit Björn Hamsen auch ein Gesicht der Liga als Trainer.
Wird der gehen? Nee, oder?
Glaube ich nicht. Aber da wird es auch, weil sie sind ja Aufsteiger und ich glaube, das Ziel ist einfach Klassenhalt. Da muss man jetzt sehen, wenn sie jetzt nochmal 5 Niederlagen sammeln, dann vielleicht, aber ich glaube, da ist das Vertrauen noch da.
Ich denke auch, weil einfach auch das Gesamtkonzept von dem Verein eher danach aussieht, wir wollen auch insgesamt die Organisation voranbringen und das sportliche Abschneiden ist vielleicht eher mal zweitrangig. Also natürlich nicht ganz unwichtig, aber es geht eher darum, die Organisation voranbringen. Und da, glaube ich, bringt Björn Hamsen einfach zu viel Input mit, als dass man sagen könnte, okay, weil es gerade nicht so läuft, ist uns der Klassenerhalt wichtiger und wir verzichten auf dieses Wissen.
Und das Spiel in Trier wird in Münster auch als Fortschritt gesehen, weil man konnte gegen diese Firepower dann irgendwie nichts machen. Aber Münster hatte ja bisher immer Offensivprobleme. Die haben sie da beiseite gelegt. Dafür aber dann das Steckenpferd Defensive wurde auch irgendwie pulverisiert, weil Trier so ein bisschen Amok läuft aktuell offensiv.
Ja, die machen mir ein bisschen Angst. Also Dan Monteroso im letzten Spiel, ich glaube 32 Punkte jetzt, Garay Zeeb, ja. 30 Punkte im letzten Viertel, einfach 4 Dreier nacheinander reingehauen. Muss man natürlich auch immer sehen, ist es verteidigt worden oder nicht. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe es nur hinterher im Ticker nachgelesen. Aber die scheinen so ein bisschen ihr Heil in der Offensive gefunden zu haben und nehmen dafür in Kauf, dass eben der Gegner auch rennen und ballern kann. Aber dass die solche Künstler haben, die performen können. Also da glaube ich, die werden sich jetzt ihren Weg in der Tabelle Stück für Stück nach oben kraxeln.
Ja, und gerade Garay Zeeb, der ja wirklich sehr, sehr oft kritisiert wurde für seine Leistung, dass er überhaupt nicht irgendwie da Struktur reinbringt, dass er überhaupt nicht irgendwie ja den Input bringt, den man sich von ihm erhofft hat. Das ist ja auch mal ein positiver Fortschritt für ihn eigentlich. Ja.
Steht natürlich auch die Vermutung im Raum, dass er jetzt mit der Verpflichtung von Johnson aus Vechta die Möglichkeit hat, da Verantwortung abzugeben und sich etwas mehr auf sich zu konzentrieren, aber eben auch nicht so viel Druck hat, dass er jetzt muss, sondern dass er einfach befreiter aufspielen kann. Und das kann, glaube ich, gerade im Basketball eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Ja, das denke ich auch. Es war ja so, ich glaube, wie du schon gesagt hast, der hatte so ein bisschen den Gedanken, ich muss jetzt hier das Aufbauspiel konstruieren, ich muss gucken, dass jeder irgendwie drin ist, und hat dabei sich selbst so ein bisschen vergessen. Und jetzt, die beiden von dir angesprochen, haben ja auch für ein absolutes Highlight-Play gesorgt. Da im Fastbreak hat Zeeb doch den Ball da ans Brett geschmissen und Monteroso kam hinterher und hat das Ding eingeschlagen. Also offensiv sind die gerade richtig gut in Fahrt.
Ja. Der Korbleger, der zum Assist wurde.
Ja.
Aber auch so eine krasse Art.
Ja, also in Trier dürfte unser Chris Schmidt da aktuell Spaß dran haben.
Und wahrscheinlich die Kollegen vom Podcast auch.
Grüße gehen raus.
Liebe Grüße an der Stelle, genau. Dann würde ich noch gerne kurz das Spitzenspiel vom letzten Spieltag besprechen. Vechta als Erster gegen den Dritten aus Gießen. Gut, jetzt sind wir auf 5 runtergerutscht. Aber wie schätzt ihr das Spiel ein? Wie fandet ihr es?
Ein Thema, was rauskam, war Foulproblematik, definitiv. Also das ist einfach ein Thema, was in Gießen aber schon seit vielen, vielen Wochen einfach ein Thema ist, dass es einfach dumme Fouls gibt, dass sie das nicht richtig managen und dann hinten raus ein bisschen verlieren. Ich fand, es war ein Spiel auf Augenhöhe, kann man erstmal so sagen. Hätte ich so auch nicht erwartet, weil Vechta einfach eine große Macht ist, die ich ehrlicherweise so auch nicht auf dem Schirm hatte vor der Saison. Ich habe die ja nicht so unbedingt nach oben getippt. Aber das fand ich, wäre schon machbar gewesen, hättest du viele Dinger nicht so einfach verschenkt.
Ja, ich habe auch gesehen, dass Gießen war jetzt nicht, hat jetzt nicht sein bestes Spiel gezeigt, da war auch ein bisschen Stück weg dabei. Die erste Halbzeit war gut. In der zweiten Halbzeit hatte man dann so den Eindruck, okay, irgendwie aus irgendeinem Grund ist jetzt Sand im Getriebe. Und am Ende haben dann mit Wahnsinnsdreien sind sie nochmal in Schlagdistanz sogar gekommen. Aber Vechta war am Ende den Tick abgezockt, der hat im entscheidenden Moment getroffen und hat auch, jetzt haben wir uns vom Enos beibringen lassen, wie man ihn ausspricht, aber wir haben schon wieder
Tiki.
Ja, der hat ja gegen, das war ein schönes Duell mit Schwundic, aber das hat er klar für sich entschieden. War so ein bisschen der Matchwinner mit, auch Joschka Ferner fand ich, der hat auch immer wichtige Punkte gemacht. War ein gutes Spiel und ja, Vechta hat am Ende, glaube ich, verdient gewonnen. Und wir sind jetzt auf 5 abgerutscht hinter dem Überraschungsteam Dresden. Also die halten sich als Aufsteiger. Jetzt führt der Platz, während Münster ein bisschen nach unten durchrutscht und Düsseldorf auch, macht Dresden einfach so weiter.
Ja, Hagen auch weiterhin gut mit dabei. Aber ich fand, es war schon so ein bisschen Gradmesser. Also man sieht schon so ein bisschen, wo Gießen steht, wo Vechta steht, dass das am Ende wahrscheinlich dann auch so ein kleiner ausschlaggebender Punkt sein könnte.
Ja, es war auf jeden Fall so ein Reality-Check. Ja. Und ich glaube, Foul Trouble, ihr habt es angesprochen, das ist halt aber auch der Grund, warum die Spieler in Gießen in der zweiten Liga spielen. Jemand wie Stefan Funditsch, wenn der jetzt noch so schlau wäre, dass er seine Fouls super managen kann und einen soliden Wurf hätte, wo regelmäßig was Gutes bei rauskommt, dann hätte der mit seinen Eigenschaften, mit seinem Charakter mit Sicherheit Potenzial, bei einem Top-Team in der BBL zu spielen. Und da ist er momentan noch nicht. Ich glaube aber auch, der kann sich noch entwickeln und kann noch weiter nach vorne gehen. Man darf auch nicht vergessen, mit Zvorovic fehlt gerade aktuell ein Spieler, der da auf den großen Positionen A ein bisschen Variabilität, aber B auch einfach Pause gibt, den man da einfach reinwerfen kann. Und man kann da von Strangmeier, glaube ich, in seinen jungen Jahren noch nicht erwarten, dass der diese Lücke komplett füllen kann, so wie er es beim letzten Heimspiel sensationell gemacht hat. Von daher denke ich, Reality-Check zur rechten Zeit. Man hat gesehen, man kann mitspielen gegen Vechta, hat auch gemerkt, was eine große Stärke der Gießener dieses Jahr ist, es einfach niemals aufzugeben und einfach weiter zu rennen und am Ende die unmöglichsten Dinge reinzuhauen, und auf einmal ist das Spiel wieder offen und der Gegner fängt vielleicht ein bisschen an zu zittern. Fechter hatte jetzt die Stabilität mit Sicherheit auch aus den gewonnenen Spielen und aus der Souveränität. Wir sind Tabellenführer, wir spielen zu Hause. Da nicht nochmal ins Grübeln zu geraten. Gegen andere Teams sieht es, glaube ich, auch noch etwas anders aus. Und es kann auch nochmal anders werden, wenn es dann in die Playoffs tatsächlich um was geht. Und wenn der Druck noch ein bisschen höher wird im Sinne von, du musst dieses Spiel jetzt gewinnen oder du bist raus. Von daher würde ich mich sehr freuen. Ich weiß, es ist ein bisschen früh aus dem Fenster gelehnt, aber ich würde mich sehr freuen, in den Playoffs eine Partie Vechta gegen Gießen zu sehen.
Ja, Nico Brauner, muss man ja auch mal sagen, ist so ein Mann fürs vierte Viertel. Genau, ja. Der kommt immer im vierten Viertel richtig auf Touren, packt dann den Flammenwerfer aus. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, okay, der ist verletzt, der fährt so ein bisschen mit Standgas. Aber trotzdem, was der da für Dinger reinballert plötzlich, übermotiviert, nimmt so ein bisschen Zepter in die Hand, gibt da richtig Vollgas, das ist schon ordentlich.
Liebe Grüße an unseren Statistikguru Deißler, der sich die Mühe gemacht hat, mal rauszusuchen, wie viele Punkte Nico Brauner dann im letzten Viertel jeweils gemacht hat. Und ich glaube, wenn man die Spiele rausrechnet, die mit über 12 Punkten Unterschied zu Ende gegangen sind, dann waren es knapp 60% seiner Punkte, die der im vierten Viertel erzielt hat.
Das ist ja, schon, man muss ja auch festhalten, ja. Gießen hat seit langer Zeit mal wieder 4 Spiele in Folge gewonnen, daheim ungeschlagen. Wann gab es das zuletzt in Gießen?
Ja. Sehr, sehr lange. Genau, und da, ich würde sagen, Reality-Check, man ist jetzt nicht durchgefallen. Man hat zwar nicht gewonnen, aber man ist jetzt auch nicht durchgefallen. Nee, und
es hätte schlimmer kommen können.
Ja, man Bremerhaven muss jetzt nicht, zum Beispiel. Ja, genau. Man muss jetzt nicht, mit bangem Blick in die nächsten Wochen schauen. Auch wenn nach dem Spiel jetzt gegen Paderborn kommen ja dann Tübingen und Jena. Das werden weitere Gradmesser.
Ja, dann lass uns doch direkt mal über Tübingen reden. Da haben wir einen perfekten Gast. Till Joscha Jünke ist da. Wie möchtest du genannt werden? Till Joscha Jünke?
Du kannst eigentlich einfach Till zu mir sagen. Das ist ganz entspannt. Ja, genau. Das passt.
Dann machen wir das so, Till. Erste wichtige Frage. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
Boah, das ist ein kritisches Thema. Ich bin da eher ein bisschen... das darfst du nicht zu laut fragen. Nicht, dass meine Frau mich noch im Hintergrund hört. Nee, also ich habe eigentlich noch ehrlich gesagt nichts.
Ein bisschen Zeit
ist ja noch. Es ist ja noch eine lange Zeit, die 10 Tage.
Ja, der Podcast kommt erst am Freitag, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit, bis dahin nachzudenken.
Ja, genau.
Wenn
das
du
ist
Ideen
dann nicht brauchst. Mehr der aktuelle Stand, am Freitag habe ich natürlich alles.
Hast du denn schon wenigstens Ideen oder ist das noch ein weißes Blatt?
Boah, ich bin echt so, auch irgendwie durch das ganze Basketball, irgendwie bist du spontan. Manchmal hattest du Coaches, die haben dir 2 Stunden vorher gesagt, in 2 Stunden ist Training. Das ist genauso wie irgendwie mit den Weihnachtsgeschenken. Das heißt, ich habe echt noch nichts und werde mich wahrscheinlich am 23., obwohl am 23. auch nicht, weil wir gegen Gießen spielen.
Ja, genau.
Das heißt, am 24. morgen ist auf den Weg machen.
Wenn du Ideen brauchst, sag einfach deiner Frau, Schatz, du errätst nie, was du zu Weihnachten kriegst. Und sie wird anfangen und wird dir einfach ein paar Tipps geben, was du holen könntest.
Boah, das ist ein guter Move, ey. Den merke ich mir.
Ja, wie sieht Weihnachten dann bei dir aus, wenn ihr da am Tag vorher Spiel habt? Macht ihr dann Recovery und zieht euch parallel irgendwie das Raclette-Fännchen rein oder wie läuft das?
Also das ist echt ein bisschen krass dieses Jahr, gerade für Pro A irgendwie, ne? Also ich meine, ihr habt ja selber den Spielplan, ich weiß nicht, wie Gießen spielt, aber bei uns, wir spielen am 23. gegen euch, gegen Gießen und dann haben wir direkt am 26. Ui. In Trier Spiel, das heißt, ja, es ist so ein bisschen der Kampf mit dem Trainer, ob am 24. vielleicht doch frei ist, aber wahrscheinlich werden wir echt morgens dann noch trainieren müssen und wie du sagst, ein bisschen Video dann von Trier gucken und ein bisschen Recovery-Training, also dehnen und so, aber jetzt wird nichts Großes. Aber ich habe eigentlich immer in Düsseldorf, ich bin ursprünglich aus Düsseldorf, in Düsseldorf mit meinen Eltern gefeiert, aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr ja nichts werden. Von daher wird es mit meiner Tochter, mit meiner Frau, vielleicht auch mit ein paar Teammates, ist natürlich immer für die blöd, die Amis oder die Europäer, die dann trotzdem hier sind und ohne Family da sind, vielleicht einfach ein paar Leute einladen und einen schönen Abend machen. Ne? Aber nichts Großes.
Ja, diese Ballung der Spiele um Weihnachten rum kennt man ja eigentlich aus der Bundesliga. Für die Pro A ist das doch relativ neu, glaube ich. Wahrscheinlich auch durch die Aufstockung der Teams. Aber dass man da am 23. und 26. spielt, ist natürlich schon tough, ja.
Ja, also ich finde das persönlich auch jetzt nicht so positiv, weil irgendwie, ja, ich bin ja schon ein Typ irgendwie auch, der irgendwie zur Ruhe kommen will, gerade um die Zeit so, ne, aber gehört dazu. Was bei uns mega geil ist, ich meine, da haben wir jetzt einen Vorteil zu den anderen, wir haben nach dem 27. 6 Tage frei, weil wir erst wieder am 7.1. spielen. Von daher, das ist echt dann nice, dann kann man ein bisschen nachfeiern, ja.
Ja, kann man Weihnachten nachholen mit der Familie.
Genau.
Du hast gerade gesagt, vielleicht kommen ein paar Teammates mit dazu, weil das wichtig ist, dass die nicht alleine sind. Luis Figge hat euch neulich mal so ein bisschen als das Alba Berlin der Pro A bezeichnet, weil es eben sehr viele Spieler gibt, die schon sehr lange zusammenspielen. Was würdest du denn sagen? Was macht denn euch aus? Ist das dieser Teamzusammenhalt?
Also ich kann nur sagen, ich bin vor jetzt 1,5 Jahren bin ich aus Hanau gekommen, obwohl ich noch Vertrag eigentlich in Hanau hatte und habe den persönlich aufgelöst, weil ich einfach nochmal eine andere sportliche Herausforderung wollte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das so ein bisschen fast, ja, wie kann man das nennen, aber das war die beste basketballerische Entscheidung, die ich je getroffen habe, obwohl meine individuelle Rolle vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist dadurch. Ich erlebe hier einfach eine wunderbare Zeit, wirklich. Es ist wirklich so, es ist so geworden, dass dir der Club und die ganze Mannschaft selber so, so wichtig ist. Da geht es nicht mehr um Individualität. Also wir haben hier wirklich was entwickelt, was ich ja selber in 14 Jahren Profibasketball in keinster Weise erlebt habe. Also wirklich, der Trainer passt sowas von zu den Spielern. Und ich meine, ja, wir sind nicht ohne Grund letztes Jahr Vizemeister geworden. Und wenn du fragst, was ist unsere größte Stärke, es ist hundertprozentig, dass ich mit Freunden von mir Profisport machen darf. Und wenn man das sagen kann, glaube ich, hat man was ganz, ganz Besonderes geschaffen. So.
Das klingt ein bisschen so zum neidisch werden tatsächlich.
Ja, ist wie so ein bisschen romantisch, aber es ist einfach so. Und das, ich glaube, das Schönste ist bei uns, da habe ich auch, glaube ich, meine größte Rolle drin, dass, also ich plaudere jetzt echt aus dem Nähkästchen für euch, dass wir wirklich, jeder ist kritikfähig und die Rollen sind sehr klar, und man hat dieses Gefühl, der andere will einem nicht irgendwie was Böses, sondern man will sich gegenseitig helfen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei so einer langen Saison. Ne?
Was natürlich auch immer eine Frage der individuellen Charaktere ist. Also da muss man schon auch Glück haben, dass man dann die Leute trifft, die dann so reflektiert sind und die sagen können, hey, danke, dass du mir das gesagt hast, dadurch werde ich besser. Und nicht einfach was will der denn jetzt von mir? Keine Ahnung, der spielt 10 Minuten, der soll erst mal selber spielen lernen. Also ist, glaube ich, auch
absolut richtig.
Wichtig, ja, dass man die Charaktere für hat, damit das funktioniert.
Ja, und ich meine, da hakt ja irgendwie das Häkchen ein. Da ist halt ein Trainer, der da unglaublich viel Wert drauf legt und wirklich die Prioritäten da sogar sitzt, halt sich nur Puzzleteile zu holen, die da passen. Aber du hast es auch schon schön angesprochen. Also ich glaube, natürlich gehört da auch immer ein Quäntchen Glück zu. Ne? Du holst einen Amerikaner, kannst zwar Meinungen einholen, aber im Endeffekt weißt du dann doch nicht, wie der tickt. Oder. Aber das ist natürlich auch ein bisschen vorurteilmäßig. Muss ja nicht nur ein Amerikaner, kann genauso ein Deutscher, kann genauso ein Finne oder Däne sein. Ein
Finne, genau, ja.
Wie war das? Also es ist ja auch eher ungewöhnlich. Du hast jetzt schon den Teamspirit da beschrieben. Aber es ist dann ja auch trotzdem, trotz dieses guten Gefüges, ungewöhnlich, dass so viele Spieler im über eine Saison dann bleiben, gerade im Basketball. Wie kam das so zustande, dass ihr relativ unverändert in die Saison gehen konntet jetzt?
Ja, also ich meine, das ist, ich denke auch irgendwie der guten Arbeit hier hinter den Kulissen geschuldet, dass halt Leute sich einfach wohlfühlen. Ne? Natürlich ist im Endeffekt auch natürlich andere Faktoren irgendwie entscheidend, aber wenn man weiß, man hat einen Trainer, von dem weiß man, welche Rolle man bekommt und man kann sich hier entwickeln. Wir haben sehr viele, also wir sind ja sogar, glaube ich, im Durchschnitt die jüngste Mannschaft in der ganzen Liga. Das ist halt, manche Spieler kriegen ja wirklich eine Chance, die woanders nicht bekommen halt und wissen dann das dann auch zu schätzen. Ne? Und ich glaube, das ist so das Rezept, dass wirklich Tübingen, auch wenn du gerade so ansprichst, Alba, der Pro A, dass es wirklich der Ort ist, an dem Leute sein will, vielleicht auch irgendwie so BBL, die in die BBL gucken und dann doch Pro A, die den Raum dann haben, um sich hier halt weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dafür steht das Programm. Der Einzige, der nicht so ins Profil bringt, bin ich als alter Sack.
Ja, aber irgendwo muss ja die Erfahrung auch
her. Genauso sieht es aus, ja, ja.
Wie war das, was war das dann? War das, also musstest du lange über diesen Schritt nachdenken, weil du hast ja, glaube ich, 5-6 Jahre in Hanau gespielt. Überhaupt, du hast da einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich für Basketballverhältnisse. Ja. Wie kam das dazu? Und du warst da, glaube ich, auch Kapitän, Publikumsliebling. Also war das eine schwierige Entscheidung, dann da mal wegzugehen? Oder hast du gedacht, nee, ich will jetzt nochmal was Neues probieren. Ich will nochmal gucken, wie ich in der Pro A funktioniere?
Um Hanau kurz aufzugreifen. Das war damals eine Entscheidung, weil da war eine Entscheidung, da habe ich ein super Jahr in der Pro A gespielt, um wieder ein Jahr wieder in die Bundesliga zu gehen. Da hatte ich einen neuen Monats halt angeboten, wie man üblicherweise hat von Würzburg damals. Oder ich hatte halt die Option, 5 Jahre in Hanau zu unterschreiben. Und genau in diesem Sommer ist meine Tochter geboren. Und meine Frau hat mir hier gezeigt, 9 Monate Würzburg. Ich will jetzt mal ein bisschen Stabilität in diesem, umzugsreichen Basketball erleben. Und da war halt die 5 Jahre war einfach optimal für uns, ne? Und haben uns in der Hanau auch immer sehr, sehr wohl gefühlt und wurden da wirklich toll, toll behandelt auch, ne? Und ja, der Schritt, der war dann auch relativ einfach, weil in dem Jahr, wo ich mal aus Hanau weggegangen bin, war dann zur Frage, eigentlich hatte ich schon mündlich in Jena zugesagt, Genau, aber das ist dann nicht dazu gekommen, weil wir uns dann ganz, ganz schnell noch für Tübingen entschieden haben. Meine Frau ist Tübingerin und das heißt, wir sind sozusagen jetzt hier heimisch geworden, ne?
Ja, du warst ja schon mal in Tübingen, ne? 2014,
Genau.
2015 war das, glaube ich.
Ja, genau, von daher kam auch noch so ein bisschen die Connection. Also es gibt noch Office-Mitarbeiter, die dieselben sind und von daher, ich kannte ja alle und wusste auch schon das ganze Umfeld und ja, wie der Verein so strukturiert ist, ne?
Die Halle ist genauso pink wie vorher, oder?
Ja, manche sagen, das ist ja schön, aber wegen mir kann man die auch schwarz streichen. Aber das ist wirklich denkmalgeschützt oder sowas. Man kann die Farbe
Ich auch
nicht
schon gehört,
ändern.
ja. Echt, ja?
Das
Oh,
wird, das,
okay.
bis wir alle sterben, wird es ein Pink sein.
Ja. Trainiert ihr da auch, um einfach den Vorteil zu haben, dass ihr das schon kennt, wenn ihr da reinkommt?
Ja, wir sind genauso geblendet wie alle anderen.
Ja, ist ein bisschen schade. Der Termin ist halt sehr ungünstig, deswegen können nur
Nicht
wenige
dabei sein.
vorbeischauen. Also ich leider auch
Ja.
nicht. Ich wäre gerne mal wieder in Tübingen gewesen, ja.
Ja, schade. Das heißt, es kommen gar nicht so viele Auswärtsfans von euch mit, oder schon?
Nee,
Ne?
ich habe jetzt gehört, so weiß ich nicht, vielleicht 5 bis 10, wenn es gut läuft, aber.
Ja, schade, weil eigentlich ist es ja auch immer so, habe ich so im Kopf noch, auch aus BBL-Zeiten, Gießener Publikum ja auch immer extrem engagiert und lautstark vertreten. Ne?
Ja, waren auch immer schöne Duelle mit Tübingen, ja, definitiv.
Ja.
So, du hast gerade eben gesagt, du willst aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt gibt es bei Tübingen immer so diesen 3-Jahres-Plan, der überall ausgerufen wird, von wegen, okay, letztes Jahr hat es nicht geklappt finanziell. Jetzt schaut man mal so, klappt es denn dieses Jahr, dass ihr nach oben geht?
Ja gut, also ich meine ja mal so, wenn man das letztes Jahr sportlich geschafft hat und dann nicht aufgestiegen ist, das erhöht natürlich auch den wirtschaftlichen Druck, ne? Das heißt, ich denke, wenn man wirklich zweimal hintereinander sportlich aufsteigen sollte, dann ist es aus meiner Sicht, wird dann ein Aufstieg stattfinden, weil... Ja, also ich meine, man kann das ja fast nicht mehr vertreten, wenn man zwar dann da sportlich aufsteigt und dann wirklich nicht den Aufstieg wahrnimmt, wenn man einen 3-Jahres-Plan ausruft. Natürlich kommt ja eine Sache zur anderen, also jetzt wirtschaftlich gesehen, wer hat Corona gedacht, wer hat jetzt einen scheiß Ukraine-Russland-Krieg gedacht, ne? Also man kann ja nie irgendwie 100% sehen, aber ich denke schon, dass hier mittelfristig und wenn es klappen sollte, so schnell wie es geht, halt wieder BBL heißen soll. Wobei man natürlich auch sagen, wenn man jetzt ein bisschen langfristig guckt, diese neuen Regularien, die sind ja schon
Ja.
heftig, dann auch für so einen Standort wie Tübingen. Ich meine, ihr sitzt ja wahrscheinlich genau im selben Boot, ne? Dann irgendwann 2030 darum, 6 Millionen Etat zu haben. Das ist ein bisschen anspruchsvoll, sage ich mal.
Definitiv, ja. Glaubst
Ja.
du, das hat letztes Jahr vielleicht auch sportlich ein bisschen geholfen, das Wissen im Hinterkopf zu haben, wir steigen sowieso nicht auf, also dass man überhaupt keinen Druck hatte zu wissen, wir müssen jetzt unbedingt ins Finale kommen, um diesen Aufstieg zu realisieren, sondern da schon zu wissen, okay, wir reichen sowieso keine Lizenzunterlagen ein, wir können einfach frei aufspielen und ein bisschen Basketball spielen.
Das ist eigentlich auch was ganz Schönes, was hier entwickelt wurde, was ich auch gar nicht so kannte. Es ist wirklich, hier wird extrem darauf Wert gelegt. Das Trainerteam legt extrem Wert darauf, einfach hier und jetzt zu sein. Das heißt zum Beispiel, wir spielen jetzt am Samstag in Dresden gegen Dresden und das ist wirklich das Einzige, was zählt. Und es kamen hier so viele News während den Playoffs letztes Jahr. Oh, ist die Mannschaft überhaupt noch motiviert? Die können ja gar nicht aufschreiben oder ob es ein Vorteil ist. Und wir für uns haben immer so gesagt: Ach, lass die doch mal alle irgendwas erzählen. Wir konzentrieren uns auf uns. Wir gehen montags hin und es ist nicht so: Oh, es war wieder Training, sondern geil, heute ist Training. Da bin ich unterwegs. Da haben wir 1 gegen 1. Natürlich auch mal irgendwie gibt es Reibereien, weil es schon sehr competitive bei uns ist. Aber sobald dann halt auch irgendwie das Training vorbei ist, liegen sich wieder alle in den Armen, sind alle cool miteinander. Und ich glaube, das ist irgendwie das Rezept, dass du sagst, du guckst nach jetzt, du guckst nicht irgendwie, was irgendwann ist, sondern von Tag zu Tag. Und irgendwie ist es ja auch irgendwie Dannys Philosophie, dass wir hier sind, einfach um besser zu werden, so, ne? Und da muss ich manchmal noch unterm Training leiden, obwohl ich schon meine 30 Lenzen habe, weil ja, es wird trotzdem noch sehr, sehr viel Gas gegeben, so.
Ja, der Trainer, wie würdest du ihn so charakterisieren als Typ? Du hast gestern dann gesagt, wir haben jetzt spontan heute doch kein Abendtraining. Macht er das öfter so, dass er euch ein bisschen im Unklaren lässt über die Trainingswoche oder war das jetzt mal eine Ausnahme?
Also, ich meine, ich muss jetzt auch für nichts mehr schleimen oder so, ne? Weil ich habe sowieso auch nächstes Jahr noch Vertrag, aber es ist für mich der beste Trainer, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Also erstmal persönlich, es ist einfach, ja, es ist einfach top, wirklich, es ist top. Und ja, es ist auch irgendwie so ein Glücksgriff für Tübingen, dass die wirklich so einen Trainer hier haben, der das wirklich auf seine spezielle Art und Weise auch leitet. Also es gibt auch Sachen, zum Beispiel, wir machen ganz oft, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das sagen soll, das darf ich jetzt einfach, vielleicht schauen sich ja manche Trainer ab und haben dann auch Erfolg. Wir starten sehr oft einfach ins Training mit Quizzes. Das heißt, es gibt manchmal ein Musikquiz, es gibt manchmal ein Geschichtsquiz. Geil. Also wirklich, die witzigsten Sachen warten da auf einen. Das heißt, du weißt nie, was kommt. Aber dann basketballerisch braucht man auch nicht reden, sehr viel Erfahrung und hat halt gerade diesen Draht, glaube ich, mit jungen Leuten gut umzugehen. Ne? Der war ja auch 6 Jahre davor in Ulm, glaube ich, und hat da die Jugend ausgebildet. Das heißt, der hat da echt einen ganz guten Draht, was auch ganz witzig ist, vielleicht so ein Insider. Beim ersten Telefonat, das ich mit Danny hatte, hat er mir als ersten Satz gesagt, ja, den 22-jährigen Tiljoscha Jünke, den würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Zum Glück bist du jetzt schon 29, ja, ein bisschen reifer geworden. So, ne? Also auch irgendwie sehr Sarkasmus. Am Anfang musste ich auch erstmal so einen Monat, ja, was ist denn hier eigentlich los? Wie jetzt ist wieder Musik, so, ne? Aber dann irgendwann, wenn man in diesen Groove kommt und das dann wirklich annimmt, dann hat man einfach einen riesen Spaß. Und ich glaube, man lernt einfach besser mit dem Lachen auf den Lippen. So, ne?
Ja, du hast gerade gesagt, Ulm, dass er da lange zugegen war und den 22-jährigen Till jetzt nicht verpflichtet hätte. Haben sich eure Wege da schon gekreuzt? Du warst ja auch mal in Ulm, hast da mal versucht, in der BBL Fuß zu fassen. Hattet ihr da schon Berührungspunkte? Und wie würdest du generell diesen Ausflug da in die BBL einschätzen?
Ja, also auch sehr witzig. Das erste Mal kam ich hier in die Panzerhalle, unsere Trainingshalle rein. Dann hat er mir ein Weißenhorn Youngster Jersey mit Jönke gezeigt, was seine irgendwie Cousine in Finnland anhatte. Das heißt, er hatte er hatte das schon immer verfolgt, weil er wusste schon in der Hälfte der Saison, wo ich noch damals in Weißenhorn und in Ulm gespielt habe, dass er die Mannschaft übernehmen würde. Das heißt, er hat sich immer schon Videos angeguckt und hat sich schon gedacht, oh Gott, hoffentlich haut er ab. Nee, so schlimm war es jetzt auch nicht, sonst hätte er mich nicht vor einem Jahr verpflichtet, aber ich war damals schon eher ein Spieler, der, sag ich mal, egoistischer unterwegs war, also selber sehr für sein eigenes Scoring geguckt habe, und das passt eigentlich gar nicht in Dennis Spielphilosophie so. Ansonsten der Ausflug nach Ulm, man trifft Entscheidungen, war nicht die richtige Entscheidung, wenn ich das jetzt reflektiere. Ja, ich meine, es ist einfach schwer, gerade als Deutscher 1-2er in der Bundesliga Fuß zu fassen. So, da gibt es wahrscheinlich nicht nur mich als Beispiel, sondern da gibt es 25, die man jetzt aufzählen kann, die wahrscheinlich vom Talent her gut genug gewesen wären, aber halt falscher Ort, falscher Zeitpunkt, viel Druck, kein Platz für einen Deutschen zum Spielen lassen. Ne? Und dann kann ich immer nur appellieren, hoffentlich gibt es mehr Vereine, zum Beispiel jetzt, wer sich jetzt wahrscheinlich ins Fäustchen lacht, Albe Berlin, ne? Die machen das seit 5-6 Jahren und da kommt ein Bayern München mit einem wahrscheinlich doppelten, wenn nicht sogar dreifachen Etat, und die sind jetzt dreimal hintereinander deutscher Meister, ich weiß es gar nicht so genau, aber das kann man ja wirklich nur als Vorbild nehmen, und da spielen Berliner Jungs selber Basketball, also besser geht's ja nicht. Ne?
Das stimmt, ja. Wie würdest du Per Günther beschreiben? Hast du von ihm was mitnehmen können, lernen können für deine weitere Karriere, oder war da jetzt nicht so die enge Bindung?
Also Per, also ein so witziger Vogel. Ja, ich habe sehr viel Kontakt mit ihm gehabt. Wir waren immer zusammen Roommates. Und also ich bin dahin auch zu einer Zeit, wo einfach Per Günther einfach unglaublich im Basketball gespielt hat. Also wirklich vielleicht der beste deutsche Einser war. Hat immer ganz viel Spaß mit dem gemacht, war auch eigentlich auch immer ein sehr guter, sag ich mal, Spieler, der den Jungen was beibringen wollte. Also kann man eigentlich nur was Positives drüber sagen. Also wirklich hatten auch sehr viel gelacht, sehr viel Spaß. Und auch wenn ich das jetzt so sage, ich hatte auch mal, ihr kennt ja auch aus Gießener Zeiten Thorsten Leibenhardt, so, ich glaube, vor einem Jahr oder so, wo man das dann auch umspannt hat. Natürlich, die ersten Jahre denkst du, oh, warum lässt er mich nicht spielen? Aber wenn du jetzt 10 Jahre später das reflektieren kannst, ja, hey, da ist natürlich auch Druck, und der am meisten Probleme kriegt, ist erstens, wenn man Spiele verliert, in so einer Situation ist der Trainer. Also kann man das jetzt auch reflektieren, dass da auch irgendwie manchmal schwierig ist, Jugendliche zu entwickeln. Ne?
Du hast vorhin gesagt, man lernt besser, wenn man Spaß hat. Und das geht natürlich, hast du ja gerade auch selber gesagt, leichter, wenn man Erfolg hat. Also wenn man wie ihr irgendwie letzte Saison von 16 Spielen 15 gewinnt, dann ist es natürlich leicht, irgendwie mit einem Lächeln auf den Lippen ins Training zu gehen und mit einem Musikquiz zu starten. Wie geht ihr denn mit Niederlagen um? Was macht Danny da, damit der Spaß nicht verloren geht?
Also man darf immer bei diesem ganzen Spaß auch nicht vergessen, hier gibt es schon ganz klare Regeln und der Trainer wird extrem respektiert und es herrscht eine gewisse Autorität auf jeden Fall. Ich meine, das muss herrschen, sonst funktioniert es einfach nicht. Aber es ist ganz interessant, auch Tübingen zu sehen. Und ich glaube, darin liegt die absolute Stärke von Danny. Im ersten Jahr, als Danny hier war, war Tübingen Drittletzter. So. Und dann waren Leute einfach gesigned, konnte er nicht sein ganzes Team selber sein. So im ersten Jahr, wo Danny dann freie Hand hatte und selber die Leute signen konnte, hat er sich eine Mannschaft zusammengestellt, die einfach funktioniert. Und das siehst du bei uns bei Niederlagen. Also ich wünsche echt Gießen nicht, dass wir am Samstag gegen Dresden verlieren, weil wir haben letztes Wochenende gegen Karlsruhe wirklich ganz, ganz ärgerlich. Und da waren wir alle echt pissig und waren auch Dienstag und Mittwoch heiße Tänzchen hier in der Trainingshalle mit guten Emotionen und wirklich Feuer. Und dann, was am Wochenende mit Jena passiert ist, ich glaube, das hat jeder gesehen. Von daher hoffe ich mal lieber auf einen Sieg von uns. Nee, aber das soll einfach heißen, kurz gesagt, wir sind, wenn wir verlieren, sind wir noch mehr motiviert, als wenn wir gewinnen. Und es ist auch so, nach Niederlagen kommt trotzdem am Montag das Musikquiz. Also es ändert sich nicht so an den Rahmenbedingungen, ändert sich nichts. Und ich glaube, das bringt halt auch diese Konsistenz, diese Konstanze rein, ne? Dass du halt immer weißt, ja, es gehören Niederlagen dazu, aber die Welt geht nicht unter und es geht weiter. Aber ich glaube, der Vorteil ist halt auch, dass du hier nicht so den Druck hast, boah, du musst hoch, wie sage ich mal in Jena oder vielleicht in Vechta oder bei euch, ich weiß nicht genau, wie es bei euch aussieht. Ne?
In Gießen tatsächlich offizielle Zielvorgabe ist für dieses Jahr Playoffs. Das heißt, auch ja, okay. Da hat man gesagt, man will zurück in die BBL. Das muss aber nicht zwingend dieses Jahr passieren. Ich glaube aber, wenn man mit den Spielern spricht, dass man da schon gemerkt hat, die sind verpflichtet worden, auch mit dem Ziel aufsteigen zu wollen. Also ganz viele Leute auch mit entweder 1+1 Verträgen oder 2-Jahres-Verträgen. Das heißt, das ist schon die mittelfristige Zielsetzung, möglichst bald wieder zurück in die BBL zu kommen. Offiziell, wie gesagt, noch mit, es muss nicht zwingend dieses Jahr sein, aber es sollte zeitnah passieren. Ich glaube, inoffiziell mit den Spielern ist schon der Plan, möglichst, wenn es irgendwie die Chance gibt dazu, den Aufstieg dieses Jahr schon wieder zu realisieren. Und das heißt im Endeffekt, ihr seid schuld daran, dass Dominik Reinbold keinen Job mehr hat.
Ja, das darfst du jetzt nicht so sagen. Er ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Was heißt Freund? Also ein langer Wegbegleiter. Und bin da natürlich ein bisschen traurig. Aber für mich ist das immer irgendwie so, also für mich lässt sich nicht irgendwie negativ Erfolg an einer Personalie festmachen. Für mich ist da immer mehrere Leute, die da im Boot sitzen und es ist natürlich leider im Profisport, dass meistens der Trainer halt als erstes verantwortlich gemacht wird. Ne?
Ist exakt das, was wir im Vorgespräch auch schon besprochen haben unter uns bei den beiden Trainerentlassungen, dass es selten nur an einer Person liegt und an einem Trainer, aber dass das halt leider auch meistens so die einzige Stellschraube ist, die man als Verein hat, wenn man merkt, so irgendwie drei Spieler sind verletzt. Man kann halt nicht drei nachverpflichten und man kann auch nicht irgendwie drei ersetzen, wenn drei nicht funktionieren, sondern dann muss man halt die eine Stellschraube drehen, an der man noch drehen kann. Und das ist dann
leider. Aber das ist eigentlich eine ganz interessante Topic, die du ansprichst. Mich würde mal interessieren, und wenn es mal so eine Statistik gibt, wie viel erfolgreicher Teams spielen, die den Trainer ausgetauscht haben. Und da würde ich dir sagen, ich glaube, das hat vielleicht so einen kleinen Effekt für die nächsten 3-4 Spieltage. Aber im Endeffekt glaube ich so, dass da nicht großartige Änderungen dann passieren sollen.
Genau so ist es. Haben wir vorhin tatsächlich auch schon drüber gesprochen. Es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und die zeigen genau das, was du ansprichst. Es gibt einen kurzfristigen Effekt. Also es kann beispielsweise im Abstiegskampf irgendwie bei einem Team nochmal dazu führen, dass die letzten Kraftreserven mobilisiert werden, dass irgendwie sich Rollen nochmal neu verteilen. Aber wenn man es auf die Dauer betrachtet, dann findet man keinen positiven Effekt durch Trainerwechsel.
Bei deiner Verpflichtung hieß es, okay, du guckst so ein bisschen auch in Zukunft, möchtest du mal ins Traineramt mal reinschnuppern. Hat das denn eigentlich geklappt dann in Tübingen?
Also ich bin jetzt hier im Jugendbereich tätig, habe auch letztes Jahr meine B-Trainerlizenz gemacht.
Machst du Musikquizzes mit deinen Jungs?
Was hast du gesagt? Was
ist, ob du Musikquizzes machst mit deinen Jungs?
Nee, das habe ich noch nicht reingetan, aber vielleicht in Zukunft mal gucken, was ich mir so einfallen lasse. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich weiß nicht, mein Bruder war auch Pro-B-Trainer in Düsseldorf, der hat die Pro-B gemacht und ich weiß jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nur emotional nur betrachten würde, sehe ich mich im Moment nicht als irgendwie professioneller Headcoach, weil da werde ich bestimmt mit 43 am Herzinfarkt sterben. aber ich habe da auch schon mal mit Danny drüber geredet, der meinte auch, dass es dann auch irgendwie eine Entwicklung, eine Reife, die kommt, wenn du älter wirst, dass du vielleicht nicht mehr so ausrastest, ne?
Ja, aber spätestens wenn du jedes dritte Spiel mit zwei Ts rausfliegst, dann... Ja,
dann ruft er mich nochmal an, Jungs, und sagt, ja, das war vielleicht doch nicht das Richtige. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich mache eine U6 hier und wir haben mittwochs immer in Entwicklungstraining jetzt hier. Sagt euch auch was der Name Erik Detlef bestimmt, oder?
Ja, bei den Skylanders.
Aus Frankfurt, früher, ne? Würzburg, ja, der ist jetzt hier der neue Sportdirektor gewesen und der will echt Gas geben im Jugendbereich. Von daher findet jetzt immer mittwochs bei uns so für die verschiedenen Jugendteams so ein Entwicklungstag statt und da darf ich meine Expertise als Profi und ein bisschen Individualtraining auch mit einbringen, also eine ganz geile Sache eigentlich.
Und soll das weitergehen oder was kommt bei dir nach der Karriere?
Ach, das ist alles, ich bin echt ein Typ, der viel macht. Ich bin im Moment auch schon am Arbeiten in der Immobilienbranche, weil ich gesagt habe, mit 30 Lenzen willst du auch natürlich noch schon ein bisschen den Horizont erweitern, nicht, dass du irgendwann Basketball ist vorbei und du stehst ohne alles da. Und das macht Spaß. Das heißt, ich bin irgendwie jemand, ich bin auch noch am Studieren, bin ich auch noch soziale Arbeit, ganz verschiedene Richtungen. Das heißt, ich bin echt ganz gut gefächert. Ausbildung habe ich auch schon fertig. Und dann einfach mal auf mich zukommen lassen und einfach viele Möglichkeiten zu haben, um das zu finden, was einem richtig Bock macht. Aber ich denke auf jeden Fall, Basketball wird immer ein Part irgendwie von mir bleiben. Ne?
Das klingt super vernünftig jetzt auf den ersten Blick. War das schon immer so? Oder haben deine Eltern sich so gedacht, Basketball muss es sein?
Aber sowas von gar nicht. Ich war der größte Halligalli-Typ, glaube ich, der rumgelaufen ist. Und ja, das stand mir auch vielleicht irgendwann dann ein bisschen im Weg, dass ich halt den Fokus ein bisschen verloren habe und Fokus auf andere Sachen als Basketball gelegt habe. Aber irgendwie, ja, man wird reifer und was mir da irgendwie geholfen hat, dann die Geburt von meiner Tochter, dann war auf einmal so, bumm, jetzt geht's halt nicht mehr so. Und jetzt muss man mal ein bisschen irgendwie vernünftig werden und das hat dann ganz gut funktioniert bis jetzt.
Ja. Seid ihr so eine Sport-Basketball-Familie? Du hast gerade, dein einer Bruder war jetzt auch, ist auch im Basketballbereich. Ihr seid, glaube ich, insgesamt 4 Brüder, du bist der Jüngste. War das von vornherein klar, dass ihr alle irgendwie was im Sport macht oder ist das nicht so das Thema gewesen? Wir hatten letzte Woche bei der letzten Ausgabe Enos Wolf hier eine typische Basketballerfamilie
gewesen. Nee, bei uns sehr, sehr witzig, kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. U19, ich glaube U19 Viertelfinale war das, U19 MBBL in Berlin. Und auf einmal denke ich, wer ist das immer? Da ist irgendjemand, der hat so ein Horn dabei und macht das einfach für beide Mannschaften. Ich gucke hoch und ist mein Papa. Ich so, und dann höre ich immer, wir machen Korb, der haut in das Horn rein und die anderen machen Korb. Und dann habe ich mir halt so gedacht, ja, was geht ab? Aber so meine Eltern, die haben nie Nein gesagt oder so, aber die wussten nicht, was das bedeutet so. Ne? Und dann irgendwann war halt mein Vater dann mal in der Ratiopharm Arena mit 6000 Leuten, wo es halt abgeht. Und dann hatte ich da, da ist ja schon einiges passiert so. Aber ich war auch ein relativ Spätstarter. Ich war bei den ganzen U-Nationalmannschaften nicht dabei und dann ab U20, A2 habe ich alles gemacht. Das heißt, das wurde auch eher später bei mir richtig ernst. Ne? Aber jetzt, mein Vater ist, also der guckt jedes Spiel, die Kommentatoren grüßen ihn immer im Livestream, dann schreibt er mir immer eine Nachricht und freut sich mega. Das heißt, also jetzt, die sind schon im Basketballfieber. Aber meine anderen beiden Brüder, die haben gar nichts mit Basketball zu tun. Der eine ist Architekt und der andere arbeitet in der Wirtschaft. Von daher nicht eine typische Basketballfamilie. Aber mein einer Bruder, der auch Basketballer ist, der hat mich komplett durchgepusht. Also das ist auch der beste Freund von Flo. Ja. Und ja, bei uns war einfach Basketball jeden Tag, immer und überall.
Dann an dieser Stelle auch auf jeden Fall Gruß an Papa Jünke.
Ja, genau. Ja.
Das ist auf jeden Fall Legende mit dem Horn, ja.
Ja, schön. Vielleicht war er einfach Fan von einem guten Spiel.
Genau, ganz neutral. Ja, da gibt es einige Geschichten, aber die, wenn wir uns mal sehen auf dem Bierchen, erzähle ich dir euch mal ganz in Ruhe.
Und jetzt spielst du ja auch noch in der Paul-Horn-Arena, ist ja auch geil.
Ja. Darfst du dem nicht verraten.
Sonst kommt er damit nochmal nach Tübingen. Kommt er da mal vorbei, ja.
Was würdest du sagen, so im Rückblick, war der schlimmste Fehler deines Lebens und was hast du daraus gelernt?
Boah, das ist natürlich
jetzt kommt Deep Talk hier.
Ja, von jetzt auf gleich. Das habe ich nicht kommen sehen.
Was war der größte Fehler in meinem Leben?
Und was hast du daraus gelernt?
Boah, das ist eine krasse Frage. Aber das ist eine Frage, ey, das ist echt so, das erregt dich zum Nachdenken an. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass ich jetzt nicht direkt bumm einen im Kopf habe. aber was war der größte Fehler?
Hm. Nur im T-Shirt im Schnee wandern zu gehen und da zu übernachten, das habe ich nämlich gehört.
Ja gut, das ist bei unserer Familie Standard. So. Okay. Das sind unsere Brüder. Da sagt er, ja, ich bin auf jeden Fall top ausgerüstet, wir gehen in die Berge und dann bringt er einfach als Zelt nur eine Plane mit.
Ja, das hat mir der Flo erzählt, fand ich sehr lustig, weil ich gehe mit dem Flo auch immer wieder mal wandern und ich bin auch derjenige, der dann da mit Turnschuhen und Basketballtrick und kurze Hose da versucht hochzukraxeln und er hat halt den Rucksack dabei und dann kann ich mir da mal eine Jacke leihen oder er trägt mein Wasser.
Jetzt musst du den Flo aber bitte auch noch grüßen.
Also bei uns ist es auch irgendwie so, ja, dann ist man oben angekommen auf dem Berg und dann, ja, ey, Micha, hast du den Kocher dabei? Hä, für den warst du denn verantwortlich? Und dann so, fuck, wer ist dafür? Und dann gibt es halt irgendwie doch nur die Schokoeier, die sich einer heimlich mitgenommen hat. Nee, aber größter Fehler ist krasse Frage. Größter Fehler. Ja, ich meine, basketballerisch würde ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich meinen ersten Profivertrag beim falschen Verein unterschrieben habe. Und das soll gar nicht irgendwie schlecht heißen. Das ist Ulm ist eine mega geile Station. Aber ich hätte halt irgendwo vielleicht unterschreiben sollen, wo wirklich ich spielen hätte können. So, ne? Also das würde ich so basketballerisch sagen. Aber das ist jetzt auch nicht ein mega, mega großer Fehler. Wenn ich das jetzt so reflektiere, ist alles super gelaufen. Und ich bin froh, wie es gelaufen ist. Von daher, ich kann dir die Frage echt nicht beantworten, ey.
Aufs aktuelle Team bezogen, was sind da eure größte Schwäche, euer größter Fehler aktuell noch, was ihr noch so ein bisschen abstellen müsst? Klar gucke ich so ein bisschen auf das Gießen-Spiel, um so ein bisschen Geheimnisse rauszukriegen. Aber.
Ja, das ist so, also das ist, soll nicht arrogant klingen oder so, aber ich glaube, das Einzige, was uns jetzt noch mega fehlt, ist konstant zu sein. Also wir können Leistung abrufen über drei Viertel, da sage ich ganz ehrlich, werden alle Teams richtig Probleme haben, uns zu schlagen. Oder wir haben oft ein Viertel oder acht Minuten, wo wir auf einmal einen 12-0-Run reinkriegen. Und das ist dann natürlich Gefahr, wenn das Momentum auf einmal zum anderen Team rüberschwappt. Ja, das ist so das, was wir abstellen müssen. Ansonsten gibt es natürlich auch überall Bereiche. Wir müssen besser rebounden, wir müssen besser 1 gegen 1 verteidigen. Ja, also gibt überall, aber Konstanz über 40 Minuten zu spielen, das ist, glaube ich, noch im Moment die größte Schwäche.
Mich würde bei eurer Mannschaft noch interessieren, der Sohn von Uwes Helmanis ist ja dabei, Chris Helmanis. Ist, ja. Ist er so ein, sag ich mal, harter
Arbeiter? Hat er die Ellbogen von seinem Vater?
Ja, genau.
Also das ist eine gute Frage, kann ich direkt beantworten. Ist ein komplett anderer Spieler. Der hat die schöne filigrane spanische Ausbildung genossen.
Ah.
4 Jahre in Spanien gewesen. Wirklich noch nie einen 20-Jährigen so skillten und erfahrenen Big Man gesehen. Der macht dir die Passfakes und alles, was du brauchst. Wenn du cuttest, weißt du, der finde ich irgendwie. Aber ich glaube, das ist gerade das, was der fehlt. Der braucht noch ein, zwei Trainings mit dem Papa, dass der so ein richtig, also gerade für Deutschland, ich meine, die Pro A ist physisch, geht's ab, wenn man das jetzt mal mit der Lab Gold in Spanien vergleicht. Also ja, der muss noch ein bisschen physisch da einfach draufpacken und noch ein bisschen härter spielen. Aber ansonsten wirklich linke Hand, rechte Hand, ja, also alle Fähigkeiten mit auf dem Weg, eine gute Karriere zu machen.
Was gibst du denn jüngeren Spielern mit an die Hand, so als Ratschläge vielleicht, was du in deiner Karriere so gelernt hast und wie sie vielleicht auch für sich dann Entscheidungen treffen können, dass sie nicht in Anführungszeichen beim falschen Team unterschreiben, sondern worauf sie Wert legen sollten und was für sie einfach hilfreich dabei sein kann, ihre Karriere zu meistern?
Also für mich gibt es halt eigentlich zwei Punkte, die ich eigentlich auch sehr klar den Leuten immer mache. Für mich ist auf jeden Fall, gerade wenn du jung bist, du musst hart arbeiten. Du musst einfach es mehr wollen als andere, um wirklich weiter nach vorne zu kommen. Und ich meine, das ist immer so eine doofe Floskel, die wahrscheinlich jeder sagt, aber es ist einfach so. So, wenn du wirklich dich weiterentwickeln willst, dann musst du hart arbeiten. Ich glaube, der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, und das kriegen die Mitspieler auch von mir sehr lautstark zu hören, wenn das nicht gemacht wird, ist, es gibt eine Sache, die du immer machen kannst, und das ist mit vollem Einsatz, mit vollem Kampf zu spielen, und das kann man von jedes Spiel erwarten, weil da ist nicht irgendwie so, ich treffe mal heute nicht oder ich treffe nicht, aber alles geben, das ist die Voraussetzung irgendwie, um Erfolg zu haben und auch um Spiele zu gewinnen. Von daher ist das bei mir so ganz wichtig. Also die zwei Punkte, harte Arbeit und einfach zu fighten, ne? Einfach zu kämpfen und alles zu geben. Ja.
Ja, da gab es in der Five 2013, glaube ich, mal einen Artikel, da stand irgendwie immer Vollgas, war, glaube ich, die Überschrift. Das passt ja dann ganz gut, schon damals und auch heute noch.
Ja, ich glaube, das macht mich auch irgendwie aus. Also ich kann jetzt mit 30 selber zugeben, irgendwie, ich bin vielleicht nicht von den Basics der bestausgebildete Spieler, da gibt es bestimmt bessere. Aber es gibt, glaube ich, wenige, die so einen Drang haben, gewinnen zu wollen und die das irgendwie auch mit so Energie auf meine Mitspieler, sag ich mal, infizieren kann von dieser Energie. Und ja, das ist einfach so, ich glaube, es ist auch zum Beispiel Rebounding. Rebounding ist für mich eine Sache von natürlich auch Physis, aber im Grundsätzen im Wollen so, ne? Und ich im Training, wie kannst du mir erzählen, dass du 2,10 Meter bist und nicht so rebounden kannst wie ein Guard, weißt du, wenn du ganz andere Voraussetzungen hast. Das heißt, irgendwie ist so, ja, du musst Sachen wollen für mich, ne?
Ja, ist das so diese Einstellung, immer alles geben, sich beweisen wollen? Kommt das auch vielleicht ein bisschen daher, dass du der Jüngste bei euch vier warst und dich gegen die Größeren behaupten musstest oder wolltest? Oder
war wieder sehr deep.
Naja. Ja, aber das ist so, aber da gebe ich dir hundertprozentig recht. Wenn ich mich jetzt im Sommer noch mit meinem Bruder Jonas treffe und der Arme ist 40 und wir stehen am See, am Comer See und sagen, komm, 100 Meter Sprint, wer ist schneller? Und der Typ hat keine Chance, der hat schon 2 Bier drin, aber der gibt alles. Der gibt alles. Ja, das kommt natürlich daher. Und das ist auch manchmal ein bisschen zu extrem, was ich auch immer jetzt auf den Deckel einkriege. Oder meine Tochter, die läuft auch schon immer rum und sagt, ja, ich muss Erster sein. So, ja, entspann dich doch jetzt mal. Es geht ja auch ums Spaß haben so, aber das wird verankert, natürlich irgendwie, ne?
Ja. Bringt deine Frau dir Schwäbisch bei?
Boah, das ist auch eine gute Geschichte. Kennt ihr diese Situation so, wo du dich einfach nur mega unwohl fühlst? Also ich war mal so bei so einem Essen mit den Großeltern und so und dann in so Gesprächen, weil du einfach nichts verstehst, sagst du nur, ja, ja. Also ich verstehe wirklich so Hardcore-Schwäbisch kein Wort, finde es auch mega unattraktiv eigentlich, darf ich jetzt nicht zu laut sagen. Aber ja, boah, ich kann kein einziges Wort so eigentlich so.
Ach, so schlimm ist auch nicht.
Ja, doch, also ich bin da schon ganz froh mit meinem Hochdeutsch. Ja.
Aber Butterbrezeln sind okay, oder?
Ja, die sind super.
Maultaschen.
Spätzle.
Maultaschen, ja. Wie viele Klischees also finden wir noch? Man kann ja echt nichts sagen. Ich weiß nicht, ob der Tübingen schon mal gesehen habt. So, es ist eine wunderschöne Stadt. Und
sehr hügelig.
Ja, stimmt.
Gab mal ein YouTube-Lied über Tübingen, warum bist du so hügelig? Das wurde bei uns auf Auswärtsfahrten immer sehr gerne gespielt.
Ja. Ja, ist schon ein bisschen hügelig, aber ich meine jetzt hier, süddeutscher Raum, kann man wirklich nicht sagen. Boah, ist eine schöne Gegend zum Leben. Ja.
Über Insta kam ein Kommentar rein, Tübingen liegt in Thüringen. Ich weiß nicht, ob es eine Beleidigung sein sollte oder was damit gemeint war. Ich glaube, es kam aus der Gießener Ecke, als wir gefragt haben, was sie dich fragen wollen. Keine Ahnung, ich habe es einfach jetzt rausgehauen.
Tübingen liegt in Baden-Württemberg, ja. Das ist wunderschön.
Meine Eltern kommen aus der Nähe, aus Oberndorf am Neckar, also im Prinzip genau zwischen euch und Schwenningen. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Die kommen am 23. nach Gießen, ob ich ihnen einfach entgegenfahre und nach Tübingen fahre und dann auf der Autobahn einmal zuwinke.
Ja, richtig. Oder hol sie einfach ab und guck das Spiel noch.
Ja. Derjenige, der bei jedem Korberfolg reintutet, das ist mein Papa. Viele Grüße an meine Eltern an der Stelle.
Aber macht dein Papa das auch, dann können sie sich nebeneinander setzen.
Die würden sich bestimmt gut verstehen, ja.
Ja, das Gute ist ja jetzt in den großen Hallen, dann hört man den nicht mehr. Aber da gibt es wirklich einige Geschichten. Ich war mal in Bonn, haben wir gegen, ich weiß nicht, kennt ihr die Halle in Bonn, wo du einfach als Zuschauer fast in der Auswechselbank.
Ja, genau.
Ja, wir haben so eine Timeout, ich gucke nach links, alles klar, steht Per, ich gucke nach rechts, hoch. Wer ist das denn? Mein Papa, der Kopf von meinem Vater ist einfach in der Timeout drin. Ich denke mir, jo, alles klar.
Wollt ihr dir Tipps geben oder nur zuhören?
Nee, der hört immer zu und dann denkt er manchmal, glaube ich, auch so, das Team, wer sein Team, steht dann im Tunnel, klatscht nochmal extra ab. Aber mega sympathisch, alle haben den immer so gemocht, der ist mega beliebt und so. Nur seine lustigen Eigenarten.
Ist für euch Derby mit Schwenningen irgendwie was Besonderes durch die räumliche Nähe? Weil ansonsten ist ja in Süddeutschland wenig basketballerisch unterwegs. Also es fängt ja eigentlich ab Ludwigsburg erst an, so richtig interessant zu werden. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine Bezirksliga gibt, wo man nicht bis nach Stuttgart sofort fahren muss, aus Tübingen. Ist da Schwenningen für euch da nochmal was Besonderes, dass jetzt ein anderer Verein auch aus Baden-Württemberg noch in der Pro A ist?
Ja, genau. Wir haben ja hier noch Kirchheim gibt es noch. Kirchheim und Schwenningen. Ja. Und ja, also jetzt nicht Schwenningen zu nahe zu treten, aber jetzt die letzten Spiele, die stimmt gar nicht, die haben uns letzte Saison, nee, stopp, ich habe das verwechselt, Schwenningen ist ultra das Derby eigentlich immer. Wir haben letztes Jahr an Weihnachten das Weihnachtsspiel, das wir jetzt gegen Gießen haben, im Buzzerbeater gewonnen und da ist schon eigentlich immer richtig Feuer drin. Wir haben dann das zweite Spiel verloren, jetzt das erste gewonnen. Also da ist schon echt immer ganz gute Derby-Stimmung, gerade dann bei uns. Ne? Ja. Aber ich meine, dieses ultimative Derby gibt es ja leider nicht mehr. Das war immer Tübingen gegen Ulm. Hm. Das war so das Derby hier unten der Derbys. Ja.
Ja, ihr arbeitet ja dran, dass ihr das nächste Saison wieder machen könnt.
Ja, jetzt setzt ihr aber uns hier unter Druck. Wie seid ihr denn mit euch eurer Saison bis jetzt zufrieden?
Also der Anfang war ein bisschen hakelig, aber mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut. Ja. Also ich bin damit zufrieden. Ich habe die Mannschaft, die passt hierher. Das sind gute Jungs, die sind auch nicht die talentiertesten, aber die hauen sich halt voll rein. Da ist eine gute Bindung zwischen Fans und Mannschaft da, was wir die letzten Jahre in der Bundesliga halt da, das war halt irgendwie, ja, da kommen irgendwelche, die zocken, schmeißen den Ball auf den Korb und fertig, da war gar keine Bindung da. Und das ist jetzt viel, viel besser geworden und es macht Spaß in der Pro. Also ich will nicht unbedingt direkt wieder aufsteigen.
Ja, das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Wenn du dann wieder in die BBL gehst und dann einfach von jedem da abgeschlachtet wirst und Schützenhaus bist von jedem, das macht ja auch nicht so viel Spaß, als wenn du Erfolge in der Pro feiern kannst. So,
ne? Genau, da ist.
Und ich glaube auch gerade mit diesen erweiterten Regelungen und so wird die Pro auch irgendwann extremst interessant werden, ne? Wenn diese ganzen Traditionsvereine dann die so Borderline-BWLer sind, vielleicht sich das nicht mehr leisten können, dann hast du die ganzen Clubs in der Pro A, dann wird die auch schon sehr, sehr interessant. Ne?
Du hast eben gesagt, du hast noch ein Jahr Vertrag. Wenn ihr aufsteigen würdet, würdest du dann noch BWL spielen?
Ich meine, das ist ja die Frage. Also ich würde auf jeden Fall mit hochgehen. Ich würde auf jeden Fall, da denke ich mal nochmal, meine Schnüre vielleicht dann auch zum Abschied schnüren. Nee, keine Ahnung, ich will eigentlich noch, also für mich, macht Basketball mir einfach so viel Spaß, dass ich das, solange der Körper es einfach her mitmachen will. Und ich weiß dann auch vielleicht in der BBL dann meine Rolle noch kleiner. Aber ich denke, ich habe das auch gelernt jetzt hier in den letzten Jahren, man kann so viel, auch wenn man jetzt nicht auf dem Platz steht, der Mannschaft helfen von außen, indem man irgendwas reinruft oder indem man den Leuten Unterstützung auf dem Rücken klopft, was weiß ich noch macht. Das hört sich immer so doof an, aber es ist so extrem wichtig für eine Mannschaft, dass da einfach so ein gewisser Zusammenhalt ist, ne? Und von daher, ja, ob es BWL ist oder Pro A ist, ist mir persönlich eigentlich egal. Ich wäre bei beiden dabei und spiele auf jeden Fall so lange, bis es nicht mehr geht. Ja.
Na, dann hoffen wir, dass du da noch ein paar Jahre hast.
Ja, das habe ich da auch. Ihr seid natürlich auch, wenn ihr jetzt natürlich gegen Gießen nicht dabei seid, aber kommt auf jeden Fall mal irgendwann, wenn ihr Bock habt, in Tübingen zum Spiel vorbei. Ihr seid herzlich von mir eingeladen, ne, wenn ihr mal Zeit habt, irgendwie vorbeizuschauen. Oder vielleicht trifft man sich ja sogar in den Playoffs, wer weiß, das wäre ja eine geile Sache.
Ja. Ihr kommt ja auf jeden Fall auch nochmal nach Gießen, von daher.
Da musst du uns winken, weil wir sind die am Kommentatorenplatz sitzen, einfach immer schreien und tanzen.
Ja, mega cool, auch mega cool irgendwie, dass das in Schatten ist. Ich meine, hat mir jetzt auch mega Spaß gemacht, da ein bisschen was zu erzählen, was bei uns so abgeht. Und ihr seid ja mega locker drauf, hat Spaß gemacht.
Das freut uns, vielen Dank, dass du da warst.
Hat wirklich mega cool. Viel Spaß gemacht und ich denke, wir werden uns dann, wenn ihr in Gießen seid, dann kommt der Flo auch mit Grüße an der Stelle an den, der Simon hat es eben schon kurz angesprochen. Er hatte
ja, voll auch von mir, nochmal Grüße.
Ja, hergestellt, ihr kennt euch da aus dem Rheinland, er ist jetzt hier in Gießen, spielt, hat mit Thorsten und mir auch schon Basketball gespielt und ja, da werden wir uns dann sicherlich mal sehen, vielleicht können wir die Abfahrt eures Busses auf ein Bier hinauszögern? Wir werden sehen.
Dann kriegen wir direkt einen hinter die Löffel.
Vom Coach?
Da ist er schon sehr streng. Ja, ja.
Und auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg gegen Dresden, damit ihr nicht so wütend werdet in der kommenden Trainingswoche.
Jetzt kriegst du direkt ein paar Nachrichten von den Dresden-Fans.
Ja, ja und dann natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Ne? Besinnliche Zeit,
das
viel Spaß.
Ich euch allen auch.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch, ne?
Und viel Glück bei der Geschenkeauswahl.
Genau, gib Gas.
Ja.
Männer, macht's gut, ja?
Ja, bis dann, hat Spaß gemacht. Ciao.
Ciao. Dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr uns seit der ersten Stunde supportet. Vielen Dank dafür, dass ihr diese ersten Folgen von Erstklassig, Zweitklassig angehört habt, dass ihr uns immer wieder Feedback geschickt habt. Das hilft uns natürlich auch enorm weiter, uns noch weiter zu verbessern, hier noch mehr für euch rauszuholen. Dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar. Deswegen wünschen wir euch jetzt erstmal ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns ja so Anfang, Mitte Januar wieder, dann mit dem Headcoach der Dresden Titans, mit Fabian Strauß. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr gut. Bis dahin, macht's gut.
Das war Klassisch, zweitklassig. Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.